Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Alles Priester, worum geht es beim sogenannten allgemeinen Priestertum der Gläubigen? Bei diesem Thema müssen wir uns zunächst erst einmal dem Begriff Priester ein wenig annähern. Was ist ein Priester? Dazu ist mir so spontan eingefallen, es gab vor ungefähr 10, 12 Jahren eine Gesangsgruppe, die von sich reden machte mit dem Titel Die Priester. Eine Boygroup, würde ich sagen, aus drei katholischen Priestern, die im Stil der Taizé-Gesänge alte lateinische Texte, liturgische Texte oder auch irische Segenswünsche und Ähnliches mit instrumentaler Begleitung vertont hat. Ihre CDs und Downloads erfreuten sich großer Beliebtheit eine Zeit lang. Inzwischen ist die Begeisterung etwas abgeflaut. Das ist es, was wir uns gewöhnlich mit der Bezeichnung Priester vorstellen und was wir damit verbinden. Wir denken da zuerst an einen Amtsträger der römisch-katholischen Kirche. Wenn man bei Wikipedia nachschlägt, kann man lesen, Priester ist die Bezeichnung für den geweihten Leiter einer katholischen Pfarrei und die Vorsteher der Eucharistiefeier, also der Abendmahlsfeier. Dafür muss man nach katholischer Vorstellung eine besondere Weihe empfangen haben, die zum besonderen Dienst verpflichtet und die eine einzigartige Prägung verleiht, die man lebenslang nicht wieder verlieren kann, den sogenannten Charakter in die Lebedis, den unverlierbaren Charakter. Man bleibt Priester, wenn man einmal als Priester geweiht worden ist, auch wenn man nicht mehr im Dienst ist. Aber wir wissen gewöhnlich auch, dass es Priester nicht nur in den christlichen Kirchen gibt, sondern auch in anderen Religionen, in Naturreligionen oder auch im Hinduismus. Da sind die Priester Personen, die die Verbindung zu den Göttern herstellen, indem sie mit ihnen in Verbindung treten, in Kontakt treten, vor allem aber, indem sie Opfer der Gottheit darbringen. Auch im Alten Testament gibt es Priester, die eine gewisse Vermittlungsrolle zwischen Gott und seinem Volk Israel wahrnehmen. Wir hören noch davon. Zunächst aber wollen wir sehen, woher diese Redeweise vom allgemeinen Priestertum stammt. Worum geht es dabei? Was ist gemeint? Dabei muss man gleich vorab zuerst sagen, dass die Bezeichnung allgemeines Priestertum selbst nicht sehr glücklich gewählt ist. Dieser Name erweckt den Eindruck, als wenn es da um etwas Allgemeines geht, etwas, was jeden und dann doch niemanden so richtig angeht. Aber das ist bei diesem Priestertum gerade eben nicht der Fall, sondern eher das Gegenteil. Hier kommen sehr konkrete Fragen unseres Christenlebens in Familie, Kirche und Welt zur Sprache. Wir sollten deshalb vielleicht besser von unserem gemeinsamen Priestertum als Christen sprechen. Das ist, glaube ich, auch das, was Luther, wenn er vom allgemeinen Priestertum redet, meint. Der hieß das allgemein noch eigentlich gemeinsam, das gemeinsame Priestertum. Schauen wir zunächst, woher diese Bezeichnung stammt. Es ist eine neutestamentliche Redeweise. Luther hat gern vom Priestertum aller Gläubigen gesprochen. Aber der Ausdruck selbst ist keine Erfindung Luthers, wie manche behauptet haben, sondern dieser Ausdruck stammt aus dem Neuen Testament. Es gibt einige Stellen, die ausdrücklich davon reden, dass Christen Priester sind. Offenbarung Johannes 1 zum Beispiel heißt es, Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre, Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder Offenbarung 5, er hat uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht und wir werden Könige sein auf Erden. Und noch einmal im 20. Kapitel der Offenbarung, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung, damit ist die Wiedergeburt gemeint, über solche hat der zweite Tod, der andere Tod, nämlich die ewige Verdammnis, keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein. Am deutlichsten aber sagt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, worum es beim allgemeinen Priestertum geht. 1. Petrus 2, Vers 4 folgende. Er schreibt an die Christengemeinden in Kleinasien: Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Christus. Und dann ein Stück weiter unten: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist dieser Vers. Auffällig an dieser Stelle ist schon einmal, dass nicht nur von einzelnen Priestern bei Petrus die Rede ist, sondern von einer Priesterschaft, einer Gemeinschaft von Priestern. Im Neuen Testament erfahren wir nebenbei auch einige Details über den Dienst der israelitischen Priester. Wenn wir etwa vor der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 ins erste Kapitel gehen, wo von Zacharias die Rede ist, der mit seiner Priesterabteilung zu einer bestimmten Zeit im Tempel Dienste zu verrichten hatte. Da wurde durch das Los bestimmt, wie es dort heißt, wer an diesem Tag das Rauchopfer darzubringen hatte, und an diesem Tag war es eben Zacharias. Man kann aus den genannten Stellen aus dem Neuen Testament entnehmen, dass die an Christus Glaubenden im Neuen Testament als Priester und Könige bezeichnet werden. Wenn wir wissen wollen, was der Herr Christus damit gemeint hat, müssen wir einen Blick ins Alte Testament werfen. Dort gab es zahlreiche Priester, und wir erfahren Grundlegendes über sie und ihre Aufgaben. Damit sind wir beim zweiten dann, das ist der Zacharias und die Stelle, die davon spricht. Beim Priestertum des Alten Testaments, was können wir da sehen und was können wir da lernen? Als die Israeliten Ägypten verlassen hatten, schloss Gott am Berg Sinai seinen Bund mit ihnen. Gott gab ihnen sein Gesetz. Auf die Zusammenfassung in den 10 Geboten, 2. Mose 20, folgten die einzelnen Ausführungsbestimmungen, sehr ausführlich dargestellt. Unter anderem wurde dabei von Gott auch das Priesteramt eingesetzt. Zu Mose sagte Gott, 2. Mose 28, du sollst Aaron, deinen Bruder, und seine Söhne zu dir nehmen aus den Kindern Israel, dass er mein Priester sei. Im Zusammenhang mit diesem sogenannten aaronitischen Priestertum erfahren wir einiges über die Bedeutung der Priester. Sie standen als Vermittler zwischen Gott und seinem Volk. Das hatte etwas mit dem hebräischen Wort für Priester zu tun, das heißt Kohen. Dahinter steckt die Wurzel, als Wurzel das Verb kun, und das heißt stellen oder hinstellen, nämlich etwas selbst vor Gott stehen oder etwas vor ihn hinstellen, nämlich das Opfer, was dargebracht wird. Der Priester war also einer, der vor Gott stand oder etwas hinstellte. Nur die Priester durften in Israel den vorderen Raum der Stiftshütte und des Tempels, das später dann betreten, das sogenannte Heilige. Sie sorgten dort dafür, dass die Lichter auf dem siebenarmigen Leuchter immer wieder brannten und nicht verloschen, und dass immer neue Brote, Schaubrote, auf den Tisch gelegt wurden. Außerdem stand dort der kleine Altar, an dem Rauchopfer dargebracht wurden. Hier haben wir einen Grundriss mal kurz, die Buchstaben sind erklärt. Das Allerheiligste links, das Heilige rechts, und da steht der Räucheraltar zum Beispiel vor dem Vorhang, der die beiden Räume trennt. Auf dem großen Brandopferaltar draußen vor dem Heiligen, also vor dem Zelt und später dem Tempelgebäude, wurde bei den verschiedenen Opferarten wurden Tiere geschlachtet und verbrannt. Bei manchen Opfern nur bestimmte Teile, während die anderen gegessen wurden, bei anderen aber das ganze Tier, dann handelte es sich um einen sogenannten Holocaust. Das ganze Tier wurde verbrannt. Opfer, das ist nebenbei zu bemerken, konnten im Alten Testament nicht nur von Priestern dargebracht werden. Zumindest aus der Zeit vor dem Sinai-Bund ist uns das berichtet von Noah oder von Jakob, dass sie Opfer auch da bringen als Familienväter. Aber auch selbst in der Zeit nach dem Sinai-Bund etwa von den Eltern des Richters Gideon, Manoah, bringt ein Opfer dar, obwohl er nicht Priester gewesen ist. Zu den Aufgaben des Priesters gehörte aber nicht nur der Opferdienst. Ihnen war auch die Auslegung des Gesetzes aufgetragen. Sehr schön plastisch, einmal in Nehemia 8, dann nach der Rückkehr aus dem Exil beschrieben, wo die Volksversammlung zusammengerufen wird und Nehemia auf einer Kanzel, einer Tribüne steht und mit dem Volk spricht. Und neben ihm stehen Leviten, die die Auslegung des Gesetzes dann vornehmen. Und durch sie konnte auch Gott um Rat gefragt werden. Das geschah immer wieder, gerade in der Königszeit ist uns das häufig berichtet, dass die Könige die Priester oder eben auch Propheten fragen, tretet mit Gott in Kontakt und sagt uns, was wir tun sollen. Noch ein weiteres war wichtig. Priester konnte in Israel nicht jeder werden. Es gab zwei wichtige Bedingungen. Erstens musste man von Aaron abstammen, denn nur ihm und seinen Nachkommen war dieser Dienst aufgetragen worden. Ein aaronitisches Priestertum. Und die zweite Bedingung war die, dass man körperlich unversehrt sein musste. Man durfte keinen körperlichen Schaden haben. Zacharias zum Beispiel, als er dann stumm wurde nach dem Auftritt des Engels, konnte seinen Dienst dort nicht fortsetzen. Nicht bloß, weil er nicht reden konnte, sondern weil er nicht mehr unversehrt war. Ja, deshalb wurde er außer Dienst genommen praktisch. Das aaronitische Priesterteam ist uns aus der biblischen Geschichte des Alten Testaments gut bekannt. Weniger geläufig ist vielen Bibellesern, dass es daneben im Alten Bund noch ein anderes Priestertum gab, nämlich ein allgemeines Priestertum. Es wurde sogar noch eher eingesetzt als das aaronitische Priestertum. Schon im Zusammenhang mit dem Bundesschluss am Sinai sagte Gott zu den Israeliten, 2. Mose 19, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Beachten wir, wenn wir genau hinhören, merken wir, dass Petrus in seinem ersten Brief, wenn er das allgemeine Priestertum beschreibt, eigentlich aus dieser Stelle zitiert. Ein Priestertum, ein heiliges Volk, ein Königreich und so weiter. Das heißt, jeder Israelit sollte ein Priester sein, im Blick auf andere Völker. Er sollte sich im Gebet direkt an Gott wenden und zugleich vor anderen Völkern Gott verkündigen. So taten es auch die Israeliten auch, so taten es sogar schon ihre Väter, ihre Erzväter und Urväter in der Urgeschichte der Menschheit, lange vor dem Sinai-Bund. Als die Erzväter in das verheißene Land Kanaan kamen, Abraham, Isaak und Jakob, da errichteten sie an verschiedenen Orten Altäre und verkündeten den Namen des einzig wahren Gottes. Das geht schon in 1. Mose 4 los bei den Söhnen Adams bei Seth. Man muss an diesen Stellen genau hinschauen, was der hebräische Wortlaut sagt. Da heißt es, sie riefen den Namen des Herrn an oder aus. Neuere Übersetzungen, Bibelübersetzungen, auch die revidierte Lutherbibel 84 und 17, reden hier vom Anrufen des Namens Gottes und meinen damit das Gebet. Sie riefen den Namen Gottes an. Das werden die Kinder Seths und auch Abraham ganz sicher auch getan haben. Aber diese Übersetzungen treffen nicht den eigentlichen Sinn dieser Stellen. Da ist Luthers ursprüngliche Übersetzung vorzuziehen. Er sagt nämlich, er übersetzt, sie predigten den Namen des Herrn. Das heißt, sie riefen den Namen Gottes aus. Sie machten ihn vor den Leuten bekannt. Das ist noch etwas anderes, als bloß sie beteten zu Gott. Das gehört zu diesem allgemeinen Priestertum, wie wir gleich noch sehen werden. Gehen wir ins Neue Testament. Zunächst ist das hier noch. Der hohe Priester im Alten Bund hatte eine bestimmte Kleidung, hatte vorne eine Platte, wo die 12 Steine drauf waren für die 12 Stämme Israels und so weiter. Und es war genau vorgeschrieben, in welchen Farben das Gewand gestaltet sein sollte. Und das ist dann das, was wir eben hatten, Abrahams Predigt. Da heißt es eben in 1. Mose 12, Abraham brach auf und so weiter. Und dann baute er ein Altar und predigte den Namen des Herrn, wie Luther mit Recht übersetzt, er rief den Namen des Herrn aus. Gehen wir ins Neue Testament. Es ist spannend zu beobachten, was im Neuen Bund aus diesen beiden Arten von Priestertum geworden ist. Das aaronitische Priestertum mündet in das Priestertum Jesu Christi. Er steht als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Er musste nicht erst Opfer für sich selbst und seine eigenen Sünden darbringen, wie das die hohen Priester des Alten Testaments tun mussten. Jesus war nicht nur der hohe Priester des neuen Bundes, sondern er opferte sich selbst als das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Mit seinem Opfer am Kreuz ist die Schuld der ganzen Menschheit ein für allemal getilgt. Sein Opfer muss nicht ständig wiederholt werden. Mit Jesu stellvertretendem Sterben hat sich der aaronitische Priesterdienst endgültig erledigt. Er ist jetzt nicht mehr nötig. Der Hebräerbrief wird nicht müde, das immer wieder neu zu beschreiben. Kapitel 7, 8, 9, 10 und so weiter. Das, was im Alten Testament mit dem allgemeinen Priestertum aller Israeliten gemeint war, ist im Gegensatz dazu im Neuen Testament nicht beendet. Die anfangs angeführten Schriftstellen, wie etwa 1. Petrus 2,9, machen deutlich, dass dieses Priestertum nun auch die Angehörigen des neuen Bundes, des neuen Gottesvolkes, auf die Angehörigen übergeht. Die Gläubigen des neuen Bundes haben durch Jesus Christus direkten Zugang zu Gott als ihrem Vater. Sie brauchen nicht mehr die Vermittlung durch eine besondere Priesterschaft. Sie sind selbst Priester. Als solche sollen sie Gottes Heilsbotschaft an die anderen Menschen weitergeben, wie Petrus es ausdrückt, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem Licht, wunderbarem Licht. Was dieses Priestertum aller Gläubigen im Neuen Bund praktisch bedeutet, das lernt man am besten bei Martin Luther. Er musste sich in den ersten Jahren der Reformation mit der Frage nach der Berechtigung des katholischen Priestertums auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang hat er mit unübertroffener Klarheit herausgestellt, was dieses allgemeine Priestertum alles einschließt. Schon 1521 schrieb er an den katholischen Theologen Hieronymus Emser: Denn man weiß wohl, was Priesterschaft für Gewalt, also für Macht mit sich bringt, nämlich predigen, Messe halten, also Gottesdienst halten, Sakrament handeln und des Himmelreichs Schlüssel gebrauchen. Der Name Priester ist uns allen gemeinsam, mit aller seiner Macht, Recht und Zubehör. Und an den Rat der Stadt Prag schrieb er 1522, die Böhmen hatten ihn um Rat gefragt, dies ist offenbar aus dem 22. Psalm, da heißt es, ich will verkündigen deinen Namen, meinen Brüdern. Und wiederum aus Psalm 45, darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gesellen. Nämlich, dass wir seine Brüder sind, geschieht nur allein durch die neue Geburt, darum wir auch Priester sind wie er, nämlich wie Christus. Wir sind Söhne wie er, Könige wie er. Denn er hat uns samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, dass wir seine Mitgenossen und Miterben sein sollen, in welchem und mit welchem uns alle Dinge geschenkt worden sind. Aber nicht nur in seinen frühen Schriften finden sich solche Sätze bei Luther, sondern auch in seiner Auslegung des 110. Psalms von 1539, aus seinen letzten Lebensjahren. Da schreibt er, aus dem siehst du, dass eigentlich das rechte Priesteramt ist, das Evangelium zu predigen, welches ist nichts anderes als eine öffentliche Predigt von Gottes Gnade und Vergebung der Sünden, welche von Christus selbst befohlen, öffentlich, insgemein, allenthalben, das heißt überall, zu verkündigen und zu geben allen, die an ihn glauben. Diese Beispiele mögen genügen. Man könnte noch Zitate aus den Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche anführen, wo das ähnlich beschrieben wird. Sie machen deutlich, diese Stellen, was alles zum Priestertum der Gläubigen gehört. Diese Priester haben das Recht und die Macht zu predigen, Gottesdienst zu halten, Sakramente auszuteilen, das Amt der Schlüssel auszuüben, also den Bindeschlüssel oder den Löseschlüssel, Sünden zu behalten oder zu vergeben. Jedem Christen steht dies zu, nicht weil er ein Nachkomme Aarons wäre, sondern weil er durch die heilige Taufe wiedergeboren ist. Luther bringt es auf den Punkt, wenn er einmal sagt, denn was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, als ob es wohl nicht, ob es nun wohl nicht mit jeglichem ziemt, dieses Amt auszuüben. Also jeder, der getauft ist, was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben. Es stimmt also nicht, wenn die römisch-katholische Kirche bis heute behauptet, die Sakramente könnten nur durch einen geweihten Priester gültig verwaltet werden. Das zeigt schon alleine die Möglichkeit, eine Nottaufe vorzunehmen, die jedem Laien, jedem Gemeindeglied zusteht und möglich ist und auch wahrgenommen werden sollte. Jeder Christ ist ein solcher geweihter Priester, Kraft seiner Taufe. Da stellt sich natürlich die Frage, wo bleibt dann das öffentliche Predigtamt? Wenn jeder Christ taufen und absolvieren kann, wozu brauchen wir dann noch Pastoren? Hier kommen Fragen der Ordnung ins Spiel. Paulus mahnt die Korinther, in deren Gottesdiensten es sehr lebhaft und für uns ungewohnt zuging, wie 1. Korinther 14 zu lesen ist, dass sie in der Gemeinde alles ordentlich und ehrbar zugehen lassen sollen. Das Augsburger Bekenntnis nimmt diesen Gedanken auf, wenn es im 14. Artikel festhält, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder Sakramente reichen soll ohne ordentlichen Beruf. Das heißt, ohne ordnungsgemäß berufen zu sein. Luther erklärt das so: Hier sollst du den Christen an zwei Orte stellen. Aufs Erste, wenn er ist an dem Ort, da keine Christen sind, da bedarf er keines anderen Berufs, als dass er ein Christ ist, inwendig von Gott berufen und gesalbt. Da ist er schuldig, den irrenden Heiden und Unchristen zu predigen und sie das Evangelium zu lehren aus Pflicht brüderlicher Liebe. Das ist der eine Ort, wenn er einfach so unter Menschen ist. Aufs andere, wenn er aber da ist, wo Christen an einem Ort sind, wenn er unter Christen ist, die mit ihm gleiche Macht und Recht haben, da soll er sich nicht selbst hervortun, sondern sich berufen und hervorziehen lassen, dass er anstatt und Befehl der anderen predige und lehre. Und an den Rat der Stadt Prag schreibt er 1523 noch einmal: Doch dieses alles haben wir allein vom allgemeinen Rechten und Macht aller Christen gesagt. Denn dieweil allen Christen alle Dinge gemeinsam sein sollen, wie wir bisher erzählt haben, was wir auch bewährt und bewiesen haben, so will es nicht gebühren einem, der sich von selbst hervortun wollte und sich allein zueignen, was unser aller ist, was uns allen gehört. Unterwinde dich dieses Rechts und lege es auch an Brauch, also gebrauche es, nur wo kein anderer ist, der auch ein solches Recht empfangen hat. Das erfordert aber der Gemeinschaft Recht, schreibt Luther weiter, dass einer oder so viel der Gemeinde gefallen, erwählt und aufgenommen werden, welche anstatt und im Namen aller derer so eben dasselbige Recht haben, verbringen, also ausüben diese Ämter öffentlich, auf dass nicht eine scheußliche Unordnung geschehe im Volk Gottes und aus der Kirche werde ein Babylon, in welcher alle Dinge ehrbarlich und ordentlich zugehen sollen, wie der Apostel lehrt, 1. Korinther 14. Um dieser nötigen Ordnung willen hat Gott offenbar das öffentliche Predigtamt im Neuen Testament eingesetzt. Aus diesem Grund hat er die Apostel zum besonderen öffentlichen Dienst berufen und ihnen aufgetragen, diesen Dienst auch anderen weiterzugeben, wie wir in den Briefen an Timotheus und Titus lesen können, wo Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, was du nun von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, andere zu lehren. Oder Titus 1, deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, Presbyter, wie ich dir befohlen habe. An der Stelle muss man etwas zum Sprachgebrauch sagen. Wenn hier vom öffentlichen Predigtamt geredet wird, öffentlich meint hier nicht, dass dieser Dienst immer in der großen Öffentlichkeit geschehen muss, wie etwa die Sonntagspredigt vor der versammelten Gemeinde, sondern das öffentlich wird hier so verwendet wie beim öffentlichen Dienst im Staat. So werden Dienste genannt, die im Auftrag und zum Nutzen aller geschehen. Das kann auch das Säubern der öffentlichen Toiletten sein. Auch das ist öffentlicher Dienst. So werden Dienste genannt, die im Auftrag aller geschehen. Beim öffentlichen Predigtamt heißt das, dass ein Pastor natürlich auch als Seelsorger Einzelgespräche führen muss und darf, die nicht öffentlich in diesem Sinne sind, wie wir es sonst normalerweise sagen. Aber im öffentlichen Auftrag als Seelsorger ist er beauftragt geschehen. Es fällt aber auf, dass im Neuen Testament der Dienst des öffentlichen Predigtamtes nicht mit priesterlichen Begriffen beschrieben wird. Es gibt nur 3, 4 Stellen, wo einmal ein priesterlicher Ausdruck gebraucht wird, aber da wird das alttestamentliche Priestertum beschrieben. Die Stellen sind in der Fußnote genannt, die sparen wir uns jetzt. So wird der im Alten Testament für Priester übliche griechische Begriff, Hieros, mit dem die Septuaginta, die griechische Übersetzung, das Kohen im Neuen Testament, im Alten Testament wiedergegeben hat, im Neuen Testament nicht verwendet für dieses Priestertum, wenn es um das Predigtamt geht. Für die Männer im Predigtamt steht im Neuen Testament meistens Presbyteros, der Ältere oder Älteste, oder Episkopos. Interessant ist, dass von dem griechischen Begriff Presbyter sich der deutsche Ausdruck Priester eigentlich ableitet. Damit soll wohl, dass die andere Ausdrücke gebraucht werden, nämlich Presbyter oder Episkopus, Aufseher, Bischof, soll deutlich werden, dass das Missverständnis vermieden werden muss, als wenn im Neuen Bund noch ein über Christus hinausgehender Vermittlerdienst zwischen Gott und den Gläubigen nötig wäre. Fassen wir zusammen, was wir bisher gesehen haben. Allgemeines Priestertum und öffentliches Predigtamt sind zu unterscheiden. Aber sie unterscheiden sich nicht durch eine besondere Tätigkeit. Jeder Christ hat durch den Glauben grundsätzlich das Recht, Gottes Wort zu verkünden und die Sakramente zu verwalten. Die Tätigkeiten des öffentlichen Predigtamtes sind prinzipiell die gleichen wie beim allgemeinen Priestertum. Der Unterschied besteht darin, dass sie der einzelne Christ im privaten Bereich ausübt und ausüben soll, während der Prediger zur öffentlichen Ausübung dieser Tätigkeit berufen wird. Er soll es im Namen und Auftrag Christi und der Gemeinde tun, an der Gemeinde. Jeder Christ hat zwar den Auftrag, missionarisch zu predigen, also ein Zeuge Christi zu sein in der Welt, aber nicht jeder Christ hat eine Berufung ins öffentliche Predigtamt. Allgemeines Priestertum und öffentliches Predigtamt gehören zusammen. Beide sind nach dem Neuen Testament für die Kirche von Gott eingesetzt und von ihm gewollt. Man darf beide nicht gegeneinander ausspielen. Wer das allgemeine Priestertum vernachlässigt, bewertet das Predigtamt über und macht daraus womöglich einen besonders herausgehobenen Stand wie die katholische Kirche. Wenn man auf der anderen Seite aber das öffentliche Predigtamt vernachlässigt, dann kommt es zu ungeordnetem Chaos in der Kirche, und das Werk Gottes muss darunter leiden. Auch darauf liegt kein Segen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt schon. Da sind nochmal 5 Unterpunkte angegeben in der Gliederung. Wenn wir 1. Petrus 2,9 lesen, merken wir, wie weit der Aufgabenbereich des allgemeinen Priestertums sich erstreckt. Wie sieht das in der Praxis aus? Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich will es an ein paar Beispielen, Themen verdeutlichen. Das erste ist das Lebenszeugnis. Wenn ich durch Christus aus der Finsternis der Sünde befreit worden bin, dann kann das nicht ohne Auswirkungen auf mein Leben bleiben. Wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Leuten, dass sie unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen, Matthäus 5. Viele Menschen beobachten uns als Christen, auch wenn wir das vielleicht gar nicht merken. Sie wollen feststellen, ob und wie sich unser Glaube im Alltag auswirkt. Wie gehen wir miteinander um? In Familie, Gemeinde, Kirche, in der Firma, in der Schule. Spürt man bei uns etwas, etwa in unserer Ehe und Familie, etwas davon, dass wir aus der täglichen Vergebung leben? Wie gehen wir mit Gottes Geboten um? Petrus sagt, wir sind ein heiliges Volk. Gehören üble Nachrede oder kleine Betrügereien auch bei uns einfach zum Leben dazu, weil das jeder tut? Achten wir die Ehe anderer? Sind wir unseren Ehepartnern treu? Oder schrecken wir andere durch unsere Lebensführung eher vom christlichen Glauben ab, als sie zu unserem Herrn Christus einzuladen? Lassen wir uns mit der von der allgemein verbreiteten Geldgier und Habsucht anstecken, durch Lotto- und Jackpot-Fieber, Börsenspekulationen, Schnäppchenjägerei? Es gibt heute viele, die sich von Worten nicht groß beeindrucken lassen. Sie wollen Taten sehen. Man hat mit einem gewissen Recht gesagt, die einzige Bibel, die Nichtchristen heutzutage noch lesen, ist das Leben der Christen. Das beobachten sie. Zweites Thema, Botschafter unseres Herrn. Trotzdem können wir auf Worte nicht verzichten. Wir können nicht bloß durch unser Leben Beispiel geben. Das ist gut und wichtig, aber es gehören auch Worte dazu. Manches muss wirklich gesagt werden. Wie oft schweigen wir, wo wir reden sollten? Bewegt uns unser Glaube so wenig, dass Außenstehende gar nichts von ihm merken? Warum ist es bei uns nicht so wie bei den Aposteln, die vor dem Hohen Rat bekennen mussten, wir können es ja nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben? Wir können es durchaus lassen, manchmal. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn ich krank bin und einen Arzt gefunden habe, der mir helfen konnte, werde ich dann nicht jeden, der an der gleichen Krankheit leidet, von mir aus ansprechen und auf den Arzt aufmerksam machen? Warum tun wir das Gleiche nicht, wenn es um unseren Heiland geht? Er hat uns aus der seelischen Not und Sinnlosigkeit und Verzweiflung herausgeholt. Sollten wir das nicht auch anderen anbieten? Haben das nicht auch andere nötig? Jeder Fußballfan oder jeder Kleingärtner redet von seinem Hobby. Warum sagen wir niemandem, wie wichtig uns etwa der sonntägliche Gottesdienst oder die Bibelstunde sind, zu der wir gehen? Beschäftigen wir uns wirklich regelmäßig mit Gottes Wort? Lesen wir in der Bibel? Es ist mal gesagt worden, jeder Christ ist ein Theologe. Das ist durchaus vom Wortsinn her richtig. Theos, Gott, und Logos, das Wort. Ein Christ ist einer, der sich mit Gottes Wort beschäftigt, der sich mit Gottes Wort auskennt. Dazu muss man nicht hauptberuflich studierter Theologe sein, sondern jeder Christ ist in diesem Sinn Theologe, ein Fachmann für Gottes Wort. Drittes Stichwort, Gebet und Fürbitte. Da sind wir bei dem, was wir vorhin schon kurz gestreift haben. Als an Christus Gläubige haben wir direkten Zugang zu unserem himmlischen Vater. Wir benötigen keine Vermittlungszentrale, wie etwa Heilige oder die Maria oder einen geweihten Priester, wenn wir uns an unseren himmlischen Vater wenden wollen. Vor Jahren bin ich mit den Studenten in Süddeutschland unterwegs gewesen und haben da unter anderem katholische Kirchen besichtigt und Klöster. Und da hat uns als wir einen Mönch gefragt haben in einer Klosterkirche, warum da ein großes Marienbild steht und nur ganz klein in der Ecke ein Kruzifix, ob denn Maria wichtiger ist als Jesus, da hat er gesagt, ja, wissen Sie, das ist ganz menschlich. Wir wenden uns ja auch, wenn wir zum Chef gehen, erstmal an die Vorzimmerdame, die Sekretärin oder sowas und fragen sie, ob wir einen Termin kriegen. Und so wenden wir uns als erstes an Maria und sie vermittelt uns dann weiter. Ja. Das ist aber nicht neutestamentlich, das brauchen wir nicht. Wir dürfen ihn direkt anreden. Wir dürfen ihn unseren Vater nennen, unseren Abba, wie Jesus sagt. Das ist die verniedlichende Bezeichnung Papa, ja, im Hebräischen, im Aramäischen. So hat es uns Jesus selbst empfohlen. Wie nutzen wir dieses Privileg? Das ist ein Privileg, was wir da haben. Wie oft beten wir und worum beten wir? Drehen sich unsere Gebete nur um uns selbst und um unsere Probleme? Oder wissen wir, was für eine Kraft in der Fürbitte liegt? Wie viele Menschen gibt es in meiner Familie, meiner Umgebung, meiner Gemeinde und Kirche, die meine Fürbitte dringend brauchen? Auch unser Land hat die Gebete der Christen dringend nötig. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir seit 80 Jahren im Frieden leben. Sollte uns das nicht zu mehr priesterlichem Dienst in der Fürbitte auch für unsere Regierenden treiben? Wie oft hören wir Gottes Wort? Sonntäglich oder seltener? Halten wir täglich zu Hause unsere Andacht? Nicht nur für uns allein, sondern womöglich auch im Kreis der Familie? Lassen wir die tägliche Andacht verschämt weg, wenn Gäste kommen, genauso wie das Tischgebet? Da ist ein Bekenntnis gefordert. Und schließlich als Viertes die brüderliche Ermahnung. Zu den wichtigsten Aufgaben des allgemeinen Priestertums gehört, dass wir nach Matthäus 18 die brüderliche Ermahnung untereinander üben. Wie verhalten wir uns, wenn ein Bruder, eine Schwester neben uns in der Gemeinde gegen Gottes Gebote verstößt und wir das merken? Der eine macht die Augen einfach zu und sagt, ich habe selbst genug Schmutz vor meiner Tür wegzukehren, wie kann ich da einem anderen Vorhaltungen machen? Ein anderer läuft dann schnell zum Pastor und erstattet Anzeige. Herr Pfarrer, da stimmt etwas nicht, da müssen Sie sich mal drum kümmern. Ja. Beides ist nicht das, was der Herr Christus in Matthäus 18 meint. Wenn ich dem Bruder eine Sünde vorhalte, tue ich das ja nicht, weil ich fehler- oder sündlos bin, sondern weil ich möchte, dass auch er in den Himmel kommt. Erwarte ich nicht auch von meinen Mitbrüdern oder Schwestern, dass sie mich warnen, wenn ich auf falsche Wege gerate? Gleichgültigkeit ist der schlechteste Weg. Aber auch die Anzeige beim Pastor ist nicht im Sinn von Matthäus 18. Zuerst soll ich selbst hingehen und unter vier Augen mit dem Bruder reden. Erst wenn er meine wiederholten Ermahnungen nicht hören will, soll ich andere in diesen Vorgang einbeziehen, zum Beispiel den Pastor, aber nicht nur ihn. Es geht ja bei allem, was Matthäus 18 als evangelische Gemeindezucht beschreibt, immer darum, den Bruder zu gewinnen und nicht etwa ihn möglichst schnell loszuwerden. Und das letzte Stichwort, Mitarbeit in Kirche und Gemeinde. Wie sieht es aus mit unserer Bereitschaft, Aufgaben in Kirche und Gemeinde zu übernehmen? Wir klagen gern über das, was alles nicht klappt in unserer Kirche. Wir schimpfen über die da oben, die manches besser machen könnten. Wir sollten bedenken, die Kirche sind nicht die da oben. Wen meinen wir da eigentlich? Sondern die Kirche sind wir alle. Unser Kirche- und Gemeindeleben ist gerade so gut oder so schlecht, wie wir selbst sind. Eine kleine Geschichte kann das noch zum Abschluss verdeutlichen. Ein englischer Pfarrer litt unter dem Mangel an Gottesdienstbesuchern. Er kam auf den Gedanken, seine Gemeindeglieder zur feierlichen Bestattung ihrer Gemeinde einzuladen. Zeitungsanzeigen sorgten für die nötige Publicity. An dem festgelegten Tag war die Kirche rappelvoll. Im Altarraum stand ein offener Sarg. Nach einer kurzen Eröffnungsansprache bat der Pfarrer, die Versammelten einzeln nach vorn zu kommen, an den Sarg zu treten und sich still von der Verstorbenen zu verabschieden. Danach sollte man die Kirche durch die Sakristei verlassen. Jeder war gespannt, was er da in dem offenen Sarg finden würde. Als die Besucher nach vorn kamen und in den Sarg blickten, sahen sie ihr eigenes Konterfei. In dem Sarg lag ein großer Spiegel. Die christliche Gemeinde und Kirche ist nicht irgendeine Organisation, über die man leidlich schimpfen und lästern kann, sondern das sind wir selbst. Wir, die Gemeinde der Heiligen. Wir alle sind Priester. Man könnte die Reihe der Fragen noch fortsetzen. Es geht mir aber nicht darum, uns allen ein schlechtes Gewissen zu machen. Es sollte vielmehr deutlich werden, wie unendlich viele Aufgaben wir als Christen haben, wenn wir unseren priesterlichen Auftrag in dieser Welt ernst nehmen. Es ist eine große Ehre, dass uns der Herr Christus zu seinen Mitpriestern gemacht hat. Wie könnten wir diesen Schatz vergraben? Wem viel anvertraut ist, bei dem wird man auch viel suchen, heißt es Lukas 12.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de